Wir sind nun vorerst am Ende unserer Reise durch die Apostelgeschichte angekommen und wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass der Apostel Paulus angeklagt wurde, ein zweites Mal, nachdem er befreit worden war und wieder gegangen ist, die Gemeinden zu versorgen. So kommt er ein zweites Mal nach Rom in Ketten. Er wird angeklagt, Rom in Flammen gesetzt zu haben, so wie auch die anderen Christen. Und hier in Rom, nachdem er gehört worden ist von Nero und Nero ihn noch einmal nicht sofort verurteilt hat zum Tode, schreibt Paulus seinen letzten Brief, auch seinen Abschiedsbrief an den Timotheus. Und dort in diesem Brief sagt er in Kapitel 4, Abvers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abschiedscheidens ist vorhanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir wollen, bevor wir zu dem Lieblingsthema des Paulus kommen, welches ich so durch das Lesen seiner Briefe gekommen bin, weil es die Auferstehung ist, möchte ich kurz zusammenfassen, was wir in Apostelgeschichte gelernt haben und worum es letztendlich geht. Aber wir fangen nicht in der Apostelgeschichte an, sondern wir fangen dort an, wo Gott den Menschen schuf. Er schafft den Menschen, dass er ewig leben soll und in Abhängigkeit zu ihm ist, sich vermehren. Er sollte nie sterben. Er schafft ihm einen Partner, den nimmt er aus seinem eigenen Leib und sie ist Adams Leben und aus ihr sollten dann die anderen Nachkommen Adams kommen, eine Ewigkeit her. Die Bedingung war jedoch, dass sie im Vertrauen an Gott gebunden werden. Adams und Evas Schöpfungszweck ist einfach. Sie wurden nicht geschaffen ohne Grund. Gott schafft nie etwas, damit es existiert, sondern damit es etwas tut. Und so hat Gott die Erde geschaffen und Adam als Herrscher über diese Erde getan. Der Zweck war, das Leben auf der Erde zu erhalten. Er war das einzige Bindeglied zwischen Gott und der Erde. Er sollte aus der Quelle des Lebens nehmen, um zu geben. Und so sollte der Kreislauf dieser Erde weitergehen, bis dass er Frucht bringen würde, bis in alle Ewigkeit. Aber Adam und Eva trennen sich von Gott und damit können sie ihren Auftrag nicht mehr erfüllen. Nicht nur sie sind am Ende sozusagen, sondern die ganze Erde, an die sie angeknüpft waren, die abhängig war von ihnen, ist nun dem Verderben ausgesetzt. Hätte es keinen Lösungsplan gegeben, wäre Adam und Eva an dem Tag gestorben und die Erde wäre nicht mehr existent gewesen. Und das Leben darauf auch nicht. Gott aber hat einen Plan. Trotz der Veränderung des Menschen in sich selbst, er bekommt die Brille, in der er denkt, er ist Gott, stirbt er dann physisch, aber vor allen Dingen geistig. Er weiß nicht mehr, wer er ist und dieser geistige Tod ist der, aus welchem der Erlösungsplan uns retten soll und uns wieder zurückbringen soll zum Leben. Ich möchte das nochmal an einem Bild veranschaulichen. Ein Mensch, wenn er geboren ist, muss atmen, essen und trinken. Aber jetzt, wenn Mund und Nase zugewachsen wären, dann ist dieses Leben ohne Chance. Es kann nicht von Gott nehmen, um zu geben. Wir sprechen mit einem physischen Bild ein geistiges Bild an. Damit hat der Mensch und wird der Mensch zum Sünder. Das heißt, Adam und Eva haben willkürlich gesündigt. Das heißt, sie hatten volle Wahl, nicht sich von Gott abzuwenden. Aber wir werden alle geboren in einem Zustand, wo wir keine Wahl haben. Wir müssen, ohne dass wir an Gott Zuflucht, Zugang haben, als Kind werden wir geboren und wir wären nie lebensfähig in diesem Zustand, in der Trennung von Gott. Deshalb werden wir nach der Geburt durch das Ausüben unserer Atmung, unseres Essen und Trinken zum Sünder. Das heißt, wir können nicht von Gott nehmen. Wir nehmen von Menschen und von Tieren und von Luzifer. Jetzt leben wir nur, weil die Gnade Gottes existiert. Er kann als Gesetzgeber das Gesetz nicht verändern, aber er kann als Gesetzgeber die Konsequenz des Gesetzes verlängern. Das heißt, er kann sie verschieben, damit es doch wohl möglich wäre, dass dieses Leben doch noch, das tot geboren ist, lebendig wird. Die Gnade hält uns deshalb künstlich am Leben, obwohl wir tot sind, damit wir zum Leben kommen. Erlösung ist Befreiung zum Leben, zur Fähigkeit wieder auszuüben, die Tätigkeit der Atmung. So bei der Neugeburt werden uns die Nase und der Mund geöffnet. Wir können teilweise von Gott nehmen, um zu geben. Aber wir sind immer noch als Sünder, weil wir nicht alles von Gott nehmen. Wir sind in der Wachstumsphase. Wir können leben, aber eingeschränkt. Und die Gnade muss ihr Werk vollenden. Sie hat es zwar hier begonnen, weil der Erlösungsprozess ein geistiger Prozess ist, ein Lernprozess. Geht er nicht von jetzt auf nachher? Ja, von jetzt auf nachher komme ich in den Status der Neugeburt und des neuen Lebens. Ich komme vom Tode zum Leben. Aber ich bin noch nicht fertig. So wie ein Baby, wenn es geboren ist, auch noch nicht fertig ist. Und jetzt ist Erlösung ja die Lernfähigkeit, dem Egoismus wegzukommen und in die Liebe wieder einzutauchen. Das heißt, wieder die Liebe als Motivation zu haben. Das ist der Prozess und er muss zum Abschluss kommen. Die Befreiung muss komplett sein. Ich muss frei atmen können, essen und trinken. Die Gnade muss ihr Werk komplett tun. Ich muss komplett lernen, auf Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben. Und wenn das stattgefunden hat, wenn man nur noch von Gott nimmt, wenn das Vertrauen nur noch auf Gott ist, dann ist man auch gerecht. Und das macht die Gnade aus uns. Sie spricht uns nicht nur gerecht bei der Neugeburt, sondern sie macht uns, dass wir gerecht werden. Das heißt, wir können aus dem Zustand des Nichtnehmens von Gott und des nur teilweise Nehmens von Gott in einen völligen Vertrauenszustand zu Gott kommen. Das ist die Erlösung. Da wir das nicht tun können, da wir diese Haut vor unserer Nase und dem Mund nicht wegnehmen können, da wir auf Gott nicht mehr vertrauen können, weil unser Herz verschlossen ist, muss Gott es selbst tun, indem er Mensch wird. So sendet er seinen Sohn und der Sohn Gottes legt seine Göttlichkeit ab und zieht den Menschen an. So Christus ist als Mensch zur Hälfte von seinem Vater und er erbt den Teil, der ihm klar macht, ich bin ein Geschöpf. Und von der Maria erbt er den Teil, der ihn betrügt, dass er denkt, er ist Gott. Nun ja, er ist Gott im Hintergrund, aber das hat er versteckt. Das ist nicht aktiv. Aktiv ist jetzt sein Menschsein. Aufgrund des Gesetzes kann er nicht beides sein. Deshalb ist das das größte Geheimnis, wie Gott sich herablassen kann, wie er ablegen kann seine göttlichen Fähigkeiten und menschliche Fähigkeiten annehmen kann. Das ist das Geheimnis aller Geheimnisse, die wir nicht eingehen können. Aber was er als Mensch wird, das wissen wir aufgrund des Gesetzes. Und er kommt und wird Adam, er wird Mensch und er lebt in völligem Vertrauen zum Vater von dem Zeitpunkt seiner Zeugung in Marias Leib durch den Heiligen Geist Und er kämpft in seinem Leben gegen den Irrtum und überwindet ihn. Er schafft einen Glauben, der beständig ist. Und am Kreuz beweist er einen kompletten Glauben in seinen Vater. Und am Kreuz wird aus seinem Geist, das ist die Operation der Zerstörung der sündigen Natur, des Irrtums in Christus, vollbringt er das Werk zusammen mit seinem Vater, vollbringen sie die Erlösung des Menschen von diesem schlimmen Zustand, von dieser schlimmen Brille, die einen betrügt. Wir werden erlöst von dem, ich sage jetzt mal, der Flagge, die Satan in das Herz des Menschen hineingelegt hat, das ihn macht zu denken, er ist Gott und kein Wesen. Das Schwerste für den Menschen ist zu verstehen, dass er nicht Gott ist, dass er ein Geschöpf ist. Das voll durchzudenken ist das Allerschwerste, weil es ja unbewusst in uns steckt. Und dieses wird am Kreuz aus dem Menschen entfernt. Der Vater und der Sohn entfernen die Flagge des Bösen aus dem Geist des Menschen. Und als Christus schreit, es ist vollbracht, ist das, was unser Leben schwer macht, das, was uns auf Schritt und Tritt verfolgt, diese Brille, diese Fehlsicht, diese falsche Identität, für immer aus dem Menschen entfernt worden. Die Flagge aus dem Geist des Menschen ist nicht mehr vorhanden. Und so zeigt Christus in seinem Leib, dass er immer gesund ist, und er vererbt uns durch die Auferstehung seinen Sieg des Vertrauens. Für Paulus war deshalb die Auferstehung das Lieblingsthema. Ja, das Kreuz muss mich befreien von dem Irrtum. Aber wenn es mich nur befreit von dem Irrtum, bin ich ja noch nicht neu geschaffen. Und so ist für Paulus die Auferstehung das Wichtigste in seiner ganzen Verkündigung. Und man findet es überall. Er lässt es nirgendwo aus, weil er sagt selbst in 1. Korinther 15, würde ich nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann wäre ich nicht, dann wäre das eine Sinnlosigkeit. Aber wir leben, weil wir hoffen auf die Auferstehung, auf die völlige Umwandlung unseres Wesens in ein neues Wesen. Deshalb ist es entscheidend zu verstehen, sowohl das Leben Jesu, sein Tod am Kreuz, aber vor allen Dingen seine Auferstehung. Und jetzt ist er auferstanden. Und jetzt hat er den Menschen neu geschaffen. Christus ist der zweite Adam. Und jetzt muss der zweite Adam einen Auftrag erfüllen. Einen Auftrag, um den Menschen zu retten. Und dieser zweite Adam sucht sich Menschen aus, durch die er dieses Werk tut, die mit ihm zusammenarbeiten, weil diese Zusammenarbeit des Gehens in alle Welt bringt nicht nur das Evangelium der Welt, sondern verändert, bildet den Verkündiger aus. Deshalb muss Christus als der zweite Adam ein Werk tun, und er tut es zusammen mit den Kindern, die ihm nachfolgen wollen. Deshalb sind wir und Christus in einem Werk verbunden. Er ist es, der vom himmlischen Heiligtum den Heiligen Geist gesandt hat, damit dieses Werk in Zusammenarbeit mit ihm stattfinden kann. Deshalb ist es der Auftrag, deshalb ist auch die Erlösung der Menschen, die Wiederherstellung dem Menschen überlassen. Der Mensch bekommt wieder eine Chance, als das, was er geschaffen worden ist, dass er seinen Auftrag erfüllt. Nicht mehr durch die Erhaltung der Erde, der Auftrag ist vorbei, sondern Christus gibt jetzt dem Menschen, dem Erlösten, einen neuen Auftrag, den er zusammen mit uns erfüllen muss. Und dieser Auftrag ist, das Licht in der ganzen Welt zu bringen. Wir sind nicht da als Christen ohne Zweck. Wir haben einen klaren, definierten Zweck. Ohne uns kann das Werk auf dieser Erde nicht vollbracht werden. Weil wir sind, indem wir mit Christus gehen, indem wir seine Gnade angenommen haben, seine Lehre, getauft sind auf seinen Namen und seine Jünger geworden, müssen wir das vorwärts bringen. Als Jesus seine 12 Apostel beruft und sie einsegnet auf dem Berg der Seligpreisungen, dann sagt er ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat seine Jünger und hat uns nicht gerufen, aus dieser Welt ihm nachzufolgen, um erlöst zu werden oder sozusagen um nichts zu tun, um eine Gemeinde zu bilden und dort in eigenem Saft zu braten. Dafür sind wir nicht da. Unser Auftrag ist, bis an die Ende des Erdes zu gehen. Der Auftrag geht bis ans Ende der Zeit und der Auftrag muss erfüllt werden, sonst kann Christus nicht kommen. Christus und seine Gemeinde bilden eins. Der Paulus schreibt das. Er das Haupt, wir seine Glieder. Wir können uns nicht trennen von Christus. Jeder, der in Christus getauft wird, wird eins mit ihm. Damit ist das Werk, was er jetzt tun soll, auch mein Werk geworden. Nämlich das Licht in dieser Welt zu sein. Jesus hat gesagt in Johannes 9, ich bin das Licht der Welt. Und weil ich in der Welt bin, muss ich scheinen. Und jetzt hat er dieses Licht gesandt aus seinem Heiligtum, damit wir es werden. Weil ohne dieses Licht kann kein Mensch vor den Richterstuhl Gottes getan werden. Kein Mensch kann ohne dieses Licht erlöst werden. So, wir haben einen Auftrag und diesen Auftrag haben die Apostel übernommen und sie haben uns die Staffel weitergegeben bis zu unseren Tagen. Und wir sind es, die die Staffel zu Ende bringen sollen. Ich habe jetzt hier nur den Paulus genommen, weil er die Hauptpersönlichkeit ist. Er wird berufen von seinem Erlöser, von seinem Herrn, zum Diener und Zeugen. Paulus hat einen Zweck in seinem Leben und er sagt, ich habe ihn erfüllt. Er ist nicht berufen von Menschen, sondern von Gott. Er ist ausgesondert, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbart. Christus ist das Licht, aber dieses Licht muss durch mich und durch dich scheinen. Sonst ist unser Dasein sinnlos. Wir sind ein auserwähltes Rüstzeug, das gesandt worden ist, um das Werk zu tun. Den Heiden, unter welchen ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, dass sie bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe allen denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Ihr seht, die Geheiligung ist die völlige Befreiung von dem Irrtum. Er muss gekreuzigt werden. Er muss völlig weg sein. Wir sind gerufen zu einem Dienst, das Licht der Welt zu sein. Und das geht nur in Zusammenwirkung. Christus Gott ist der Manager, er ist der Auftraggeber, er bereitet die Menschen der Herzen vor, er führt die Sachen zusammen, er koordiniert den Ablauf des Werkes. Ich glaube, wir haben das wunderbar gesehen in der Apostelgeschichte. Für mich hat sich ein Bild gemalt, zu sehen, wie Mensch und Gott zusammenarbeitet. Er bestätigt die Richtigkeit der Arbeit und er führt dann das Ergebnis ein. Der Mensch ist der Ausführende. Christus ist im Heiligtum, aber er wirkt durch mich. Das heißt, ich muss von ihm durch das Gesetz nehmen, um den Auftrag, für den er mich geschaffen hat, zu erfüllen. Genau nach demselben Gesetz, nach demselben Muster, nach dem Gott den Adam geschaffen hat. Jetzt hat er ihn neu gemacht und jetzt hat er den Auftrag bekommen. Er braucht dazu, so wie damals, Orientierung. Er muss nehmen und er braucht Mittel. Er braucht etwas, um das Werk zu vollenden. Und das haben wir gesehen, wie Gott das gemacht hat. So durch den Heiligen Geist, das ist die Gabe aller Gaben, soll an der Gemeinde vollbracht werden. Völliges Vertrauen, der Glaube Jesu muss zu meinem Glauben werden. Nur dann strahlt seine Herrlichkeit, sein Licht aus meinem Leben. Das ist in der Realität das Halten der 10 Gebote. Weil ich von Gott nehme, ich aus Gott lebe, im völligen Vertrauen auf ihn, dann ist das Ergebnis, das Halten auch der buchstäblichen Gebote, wie wir sie in den 10 Geboten haben. Und die völlige Liebe Gottes wird zu meiner Liebe. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe völlig in der Selbstlosigkeit, so wie Gott auch als selbstloses Wesen lebt und uns gemacht hat, dass wir als selbstloses Wesen existieren. Wir werden völlig das Licht des Charakters Christi wieder strahlen, weil wir sind eins geworden mit ihm. Sein Leben und unser Leben ist eins. Das passiert in der Neugeburt, das passiert am Kreuz, das passiert in der Auferstehung, im Glauben an uns. Deshalb müssen wir vorleben und predigen. Das Licht der Welt muss in unserer Zeit komplett die Welt erleuchten. Und ich möchte das zeigen, wie das ist, vom Beginn bis zum Abf. Als die Apostel begannen, dann war das die aufgehende Sonne. Da waren viele Wolken am Himmel, viele Dinge mussten die Apostel entfernen und die nachfolgenden Generationen. Es war das aufgehende Licht. Vieles war da, was entfernt werden musste. Und es musste dann zur Vollendung, die Sonne muss zum völligen Horizont kommen, sie muss am Mittag scheinen. Das bedeutet, jede Wolke ist weggemacht. Alles ist abgetan. Das Licht der Wahrheit ist komplett und es ist steigend. Und in unserer Zeit muss es komplett sein, weil nur durch komplette Wesen kann Gott das Licht komplett darstellen. Das heißt, wenn die Apostel Fehler gemacht haben, wenn sie Dinge noch nicht kannten, all das ist für uns geschrieben, dass wir es kennen, dass wir das nicht mehr tun. Das ist unser Auftrag, das volle Licht zu widerspiegeln. Und Gott hat sich festgesetzt, so wie er sich 12 Apostel genommen hat, mit denen das Licht anfängt, so hört er mit 12 mal 12.000 Aposteln das Werk auf. Das ist Gottes Plan und das lesen wir in der Schrift und es wird sich auch so erfüllen. Und wir sind gerufen, dieses Werk zu vollenden. Einer der 144.000 zu sein, ist das größte Vorrecht, die größte Berufung, die größte Wahl. Weil es sollen Menschen vorbereitet werden, die dieses Licht, was ja die völlige Wahrheit, die völlige Liebe offenbart, wo kein Irrtum mehr ist, wo keine Widersprüche mehr existieren, wo das Herz sauber ist, so wie in dem Herzen Jesu. Das ist die Vollendung des Werkes. Das muss geschehen. Das ist das Ende der Apostelgeschichte. Das völlige Licht. Und es wird scheinen, nicht durch 12 Apostel, sondern durch 12 mal 12.000. Sie werden gehen durch die schwierige Zeit der Plagen. Und durch sie wird Gott beweisen, dass es möglich ist. Wenn hier noch viele Wolken sind am Himmel, wenn hier noch vieles Unklar herrscht, wenn dort noch die Wahrheit und das Licht noch nicht komplett ist, zu diesen unseren Tagen wird es eine Botschaft geben, ohne Widersprüche. Ein Leben, das sich nicht widerspricht, das auslebt die ganze Wahrheit, das völlige Licht. Nicht so viel wie Luther noch vor 500 Jahren. Nein, es wird ein Licht sein, das die ganze Welt erhält. Und das ist es, weshalb wir die Apostelgeschichte studiert haben, das ist es, weshalb wir leben. Wir wollen nicht bleiben mit den Wolken. Wir wollen nicht in einer halben oder dreiviertel. Wir müssen zum kompletten Licht kommen. So, ich möchte jetzt das Thema der Auferstehung ansprechen, weil dieses Thema beinhaltet viele, viele Grundsätze. Und ich möchte auf Basis der Grundsätze das zeigen. Gott hat den Baum gemacht. Er ist ein lebendiges Objekt. Wenn wir den Baum fällen, ist er ein nicht lebendiges Objekt. Aber er ist immer noch ein Objekt. Er besteht natürlich aus vielen Elementen. Wenn wir ihn jetzt verbrennen, ist der Baum ein aufgelöstes Objekt. Er löst sich auf in die Teile, aus denen er besteht. So, ich möchte klar machen, was ist sterblich, was ist nicht sterblich. Was ist vergänglich, was ist nicht vergänglich. So, die Elemente, aus denen Gott schafft, sie kommen aus einem Wort, sie bleiben bestehen. Aber das Objekt oder das Geschöpf, aus dem sich die Elemente, aus dem das Objekt, was aus den Elementen besteht, kann vergehen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Ich möchte das beim Wasser zeigen. Wasser ist Sauerstoff und Wasserstoff. Das wissen wir alle. Jetzt können wir aber Sauerstoff und Wasserstoff trennen durch irgendwelche Methoden. Und dann haben wir zwei einzelne Elemente, die sind kein Wasser mehr. So, Wasser ist ein Objekt, das vergänglich ist, weil es besteht aus den Elementen. Die Elemente aber bleiben und sind ewig. Nun, welches das kleinste Element ist, aus dem alle Elemente, wir wissen, es ist nicht mehr das Atom allein, sondern es gibt noch kleine Elemente. Gott weiß es, aus welchem Grundmaterial je alles, was existiert physisch, geschaffen ist. So, das sind alles Partikel. Die Partikel gehen nicht kaputt. Aber was kaputt geht, ist das Objekt. Deshalb, als der Mensch geschaffen wurde, als er gemacht wurde aus Erde und aus dem Lebenshauch, da entstand eine lebendige Seele. Und diese lebendige Seele war notwendig, sich an Gott zu binden. Diese Bindung an Gott konnte nur von der Seele selbst ausgehen. Deshalb sagt die Schrift, die Seele, die sündigt, das heißt die Seele, die sich von Gott trennt, das heißt die nicht von Gott nehmen kann, muss sterben. So, wer ist derjenige, der die Konsequenz in der Hand hält des Gesetzes? Und so wie es in unserem Staat ist, der Gesetzgeber muss danach schauen, dass er eine Konsequenz gibt für die Gesetzesübertretung. Und er muss es auch ausführen. Es gibt ja einige Menschen, die haben die Idee und sie wollen ja Gott einen Gefallen tun, indem sie sagen, Gott tötet nicht. Aber wenn Gott nicht tötet, dann ist die Konsequenz des Übertretens des Gesetzes nicht in Gottes Hand, sondern in des Menschenhand oder in der Hand des Übertreters. Aber das wäre ja nie möglich. Dann würde Gott nie richten müssen. Dann würden wir nicht hören, dass Paulus sagt, es müssen alle vor den Richterstuhl Gottes erscheinen. All das wäre nicht da. Würde das Geschöpf, dass das Gesetz übertritt, die Konsequenz sich selbst zufügen. Das gibt es nicht. Die Konsequenz muss immer vom Gesetzgeber gemacht werden. Sonst gäbe es ja auch keine Gnade. Wenn die Konsequenz in unserer Hand gewesen wäre, wenn die Übertretung des Gesetzes in meiner Hand ist, das heißt, ich übertrete es und die Konsequenz ist auch in meiner Hand, dann würde ich ja nicht einmal mehr existieren. Aber da ja die Konsequenz des Übertretens immer in der Hand des Gesetzgebers ist, hält Gott uns lebendig, aber er wird uns eines Tages richten. Und er muss auch die Strafe an jedem vollziehen. Weil sonst ist er ja gar nicht in der Kontrolle seines Universums. Warum würde er uns je zu dem Richterstuhl führen? So, wir haben immer nur Teilwahrheiten, weil wir den Gesamtüberblick des Gesetzes nicht verstehen. Und alles dreht sich um Gesetz und Gesetzesgeber. Der Mensch wurde klar gesagt von seinem Schöpfer, wenn du dich trennst von mir und isst von dem Baum, dann musst du sterben. Und somit, durch die Trennung des Menschen von Gott, erfolgt dann auch die Trennung zwischen Geist und Körper. Der Geist wird wieder Lebenshauch, der Körper wird wieder Erde, die Seele existiert nicht mehr, die Elemente bleiben, sie sind ewig. So, die Erde bleibt weiter, aus der wir gemacht sind. Der Lebenshauch bleibt weiter, er geht zurück zu Gott, von dem er gekommen ist. Aber die Seele ist nicht mehr existent. Deshalb lasst uns verstehen, Gott hatte bestimmt den Zeitpunkt, als Adam gestorben ist. Das hat doch nicht Adam bestimmt. Auch wir heute, auch die Menschen, die sich das Leben nehmen, bestimmen nicht den Zeitpunkt. Weil wenn es in Gottes Plan nicht ist, ich habe einige Patienten, dann passiert es nicht. Dann bleibt das Leben Leben. Und dann bleibt der Mensch am Leben, weil niemand kann sich die Konsequenz seiner Übertretung selber zufügen. Die Übertretung tun wir. Aber die Konsequenz kann nur in Gottes Hand sein, nie in der Hand des Übertreters oder des Geschöpfes. Gott hat bestimmt, wann Adam stirbt. Gott hat bestimmt und er bestimmt, wann jeder Mensch stirbt, weil es ist ja sein Leben. So teilt er dann die zwei auf und es existiert nicht mehr. Und jetzt kommen wir zur Auferstehung. Was ist die Auferstehung? Und die Auferstehung ist nichts anderes, als dass die Elemente wieder zusammenkommen und wir haben wieder eine lebendige Seele. Nun, dieser Tod, den die Menschheit bisher stirbt, ist nicht wirklich ein Tod. Er ist nur, ich sage jetzt mal, ein Zwischenlager. Wenn Gott und wenn wir alle aus einem Menschen kommen, ja, das kommen wir auch alle, das wissen wir, dann hat er den Richttag für alle Menschen gleichgesetzt. Deshalb muss er die bis zu dem Tag des Gerichts, die er zur Ruhe legt, in ein Zwischenlager tun. Ich nenne es jetzt mal so, es ist ein Objekt, das wird zwischengelagert. Aber es ist zu jedem Zeitpunkt abrufbereit. Deshalb wird es eine Auferstehung geben. Und Paulus predigt das in Athen so wunderbar den Menschen dort. Er sagt, alle sind aus einem Blut entstanden und es ist ein Erlöser und der ist gekommen, uns zu lösen. Und er wird richten den Erdkreis, nach wem wir anbeten und sagt, tut Buße, betet den Gott an, nehmt von dem Gott, vertraut dem, der wahre Gott ist, nicht diesen Götzen, die ja eh nichts können und nicht sind. So, für Paulus ist das völlig klar. Alle werden gerichtet auf einmal. Im Hebräerbrief steht es im Kapitel 11, dass diese alle sind Menschen des Glaubens gewesen, aber sie haben die Verheißung noch nicht empfangen. Sie haben die Verheißung noch nicht empfangen. Sie werden uns nicht zuvorkommen, sagt er dort im Hebräer und im Thessalonicher. Dort, wo er spricht über die Auferstehung, macht er klar, die Auferstehung bringt uns zum Tag des Gerichts. Es gibt die Auferstehung der Toten. Und dieser Tod, den wir jetzt sterben, den die Menschen sterben, ist ein Zwischenlager, um dann wieder aufzustehen, egal ob gerecht oder Tote, um das Gericht zu empfangen, weil Gott ist der Einzige, Gesetzgeber dieses Universums. Er ist der Einzige, der das Gesetz und die Konsequenzen in seiner Hand hält. Und er ist der Einzige, aufgrund dessen Wort auch das Vollziehen der Konsequenz da ist. Sowohl des Guten als auch des Bösen. So, schauen wir uns in der Geschichte unserer Welt, in dem Zeitverlauf der Welt, die Auferstehung der Toten, der Gerechten und der Ungerechten an. Und schauen wir uns den Unterschied zwischen Auferstehung und Auferstehung. In der Zeit vor Christi bis zum Kommen Christi hatten wir die erste Auferstehung, die eine verherrlichte Auferstehung ist, das ist der Moses. Obwohl Jesus noch nicht gestorben war und auferstanden, ist durch den Glauben, hat der Moses einen verherrlichten Leib bekommen, den Jesus geschaffen hatte, als er auferstand aus seinem Grab. Aber da das Lamm gekreuzigt ist von Anbeginn der Welt, dass die Gnade und das, was Christus 4000 Jahre später reicht, schon Gültigkeit hat, kann er den Mose als ersten Menschen verherrlicht aufstehen. Das heißt, der Moses steht auf, ohne dass er je mehr die Fähigkeit hat, zu sterben. Ohne dass er zu einer Prüfung gesetzt wird des Vertrauens. Er und die anderen, der vor ihm ist ja nicht auferstanden, aber verwandelt worden ist der Henoch. Der Henoch ist der erste Mann, der erste Mensch, der verherrlicht wurde. Und der Paulus sagt es sehr schön im 1. Korinther 15, wir werden nicht alle entschlafen, aber alle werden verwandelt werden. Das heißt, die gläubigen Toten, wenn sie sterben und vorgerufen werden zur Auferstehung, stehen in einem verherrlichten Leib auf, dem verherrlichten Leib Christi. So sagt es der Apostel Paulus wunderbar im 1. Korinther 15. Das ganze Kapitel ist eines meiner Lieblingskapitel. Ich empfehle es euch zu lesen. Wir haben hier die Zeit nicht, um das ausführlich zu machen, aber jeder kann es ja nachlesen. So, alle werden verwandelt, weil dieses Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb müssen wir alle in den Leib Christi umgewandelt werden oder mit dem verherrlichten Leib Christi aus dem Grab auferstehen. Henoch wird verherrlicht, ohne zu sterben. Moses wird steht auf verherrlicht. Der Elia wird umgewandelt und zum Himmel genommen, ohne zu sterben. Er wird verherrlicht auf dem Weg oder als ihn der feurige Wagen abholt. So, jetzt gibt es Auferstehungen von Toten, die nicht verherrlicht sind. Das heißt, sie stehen auf und nehmen ihr Leben dort auf, wo sie es aufgehört haben, ohne dass sie jetzt das ewige Leben schon haben. Das ist der Sohn der Witwe, den Elia auferweckt zu Sarepta. Der andere Sohn, den Elisa auferweckt, der Witwe. Da ist der Mann, der ins Grab des Elisa fällt und seine Gebeine berührt, seine Knochen berührt. Da ist der Jüngling zu Nein, den Jesus auferweckt. Die Tochter des Jairus, der Lazarus muss nochmal sterben, auch nachdem Jesus ihn aufgeweckt hat. Der Lazarus kommt nicht heraus aus seinem Grab als jemand, der nicht mehr sterben kann. Nein, er kommt nicht verherrlicht. Die Tabea, der Tychus, alle die Auferstehungen, die Apostel gemacht haben, sind Menschen, die sind aus dem Grab gekommen. Und wichtig ist, sie sind nicht vom Himmel heruntergekommen. Wie manche glauben, dass die Seele weiterlebt, was soll denn weiterleben? Der Hauch hat kein Bewusstsein, die Erde auch nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass auf einen Tag alle ihren Lohn bekommen oder ihre Verdammnis. So, die Auferstehung der Toten, als Jesus den Lazarus rief, rief er ihn nicht vom Himmel aus den Herrlichen und sagen, jetzt muss ich wieder zur Erde gehen, hier in dieser Herrlichkeit. Die Idee der Unsterblichkeit ist eine pur heidnische, sie ist in keinem Gesetz verankert. Der Mensch, als er geschaffen wurde, war er unter der Bedingung des Vertrauens, des Gehorsams. Durch Christi Vertrauen ist jeder, der an Christus glaubt, aus, wenn er stirbt, so wie der Stecher am Kreuz, und aufersteht, dann steht er im verherrlichten Leib auf, weil er ja, der Christus, alle Bedingungen des Glaubens erfüllt hat. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Deshalb muss jeder, der verherrlicht wird und in Christus umgewandelt wird, nie mehr irgendeine Vertrauensprüfung, das ist für immer geklärt. Es gibt keine Sterblichkeit mehr in diesem Sinne für den Moses, weil die Bedingung zur Ewigkeit ist vollzogen. So, deshalb, wenn heute jetzt ein Wunder geschieht, dass jemanden auferweckt, dann ist er nicht verherrlicht auferstanden. Schauen wir uns das an. Christus kommt und er stirbt am Kreuz und er steht auf an dem Sonntag früh. Sein Vater ruft ihn. Er nimmt das Leben, was ihm der Vater gegeben hat, das er gegeben hat und wieder nehmen kann, zurück. Er steht in einem verherrlichten Leib auf. Und zusammen mit ihm, als das Erdbeben beim Tode Christi die Gräber öffnet, der Toten, die damals in der Zeit gestorben sind, kommen sie noch nicht heraus. Aber am Auferstehungstag, an dem Sonntag früh, stehen die Toten, die Gott auserwählt hat, die als Erstlinge mit Christus auferstehen sollten, auf. Sie stehen alle verherrlicht auf. Und sie gehen durch Jerusalem als ein klarer Beweis. Die Leute kennen sie doch. Aber diese Menschen haben jetzt den verherrlichten Leib Christi, den Christus hatte. Und sie sind nicht mehr sterblich. Aber sie sind in einem Leib. Sie sind nicht ein Geist. Die ganzen Philosophien, die wir alle in den Religionen haben, denken, dass man sich in nichts auflöst, in einen Geist. Nein, wir waren von vornherein Geist, das heißt Lebenshauch und Leib, und so werden wir es auch für alle Ewigkeit bleiben. Ohne Leib gibt es keine Seele und ohne Geist gibt es keine Seele. Erst wenn die beiden zusammen sind, so wie bei Wasser, ist es Wasser. So, diese Menschen stehen auf und gehen mit Christus in den Himmel, um für alle Ewigkeit nie mehr zu sterben. Und dann vergeht die Zeit und wir kommen in die Endzeit. Und jetzt stehen wir kurz vor dem zweiten Kommen Christi. Und kurz bevor Jesus kommt, in der siebten Plage, gibt es eine Sonderauferstehung, sowohl von Gerechten als auch von Gottlosen. Jesus selbst hat diese Sonderauferstehung angekündigt. Es sind die, die gestorben sind in der Endzeit unter der dritten Engelsbotschaft. Wer will, der kann sich das nachlesen. Das steht in Offenbarung 14. Und es sind alle Gottlose, die Jesus verfolgt haben, denen Jesus gesagt hat, ihr werdet mich sehen, wenn ich komme in den Wolken des Himmels. Das heißt, vor seinem Kommen, direkt davor, werden alle Gerechte aufstehen, die unter dieser Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft sind, weil deshalb steht dort, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an, weil sie werden die Möglichkeit haben, verherrlicht aus dem Grabe zu kommen, noch bevor Jesus kommt und die Herrlichkeit seines Kommens erleben. Das ist ein schönes Geschenk, das Gott jenen gibt in der Endzeit, die seinem Gebot gefolgt sind. Und hier sind die, die ihn gekreuzigt haben. Hier sind die, die ihn verfolgt haben. Hier sind seine Feinde. Sie werden auch auferstehen. Natürlich nicht verherrlicht, sondern sterblich, weil wenn sie Jesu Herrlichkeit sehen, werden sie sterben. Aber sie müssen das durchmachen, weil der Gesetzgeber immer noch der ist, der die Konsequenz gibt. Und dass die Juden und die Pharisäer und Schriftgelehrten und der hohe Priester Annas und Kaiphas, dass sie Christus ans Kreuz genagelt haben, ist eine unvergebbare Sünde. Es ist etwas, das sie müssen es verstehen. Sie hatten alle Beweise, dass Christus der Sohn Gottes ist und sie kreuzigen ihn trotzdem. Deshalb erfordert es die Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus hat es ihnen verheißen, ihr werdet mich sehen. Und da er derjenige ist, dessen Wort sich nicht brechen kann, so werden sie auferstehen und werden ihn sehen. Aber während sie ihn sehen, werden sie rufen, ihr Berge und Hügel fallen über uns und sie werden sterben ein zweites Mal. Und wenn Jesus erscheint in den Wolken des Himmels, er wird die Erde nicht berühren, dann wird er verkündigen und alle Toten von Adam an, die im Glauben gestorben sind, auferwecken. Er holt sie aus dem Zwischenlager sozusagen heraus. Ihre Seelen sind nicht mehr vorhanden. Ihr Leben ist ja da in ihm, ja, wenn es immer nur weitergeht. So, auch wenn der Erste gestorben ist, so ist das Leben ja immer noch da. Und Christus ist das ewige Leben. Als er auf dem Grab steigt, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Leben ist in ihm. So kann er jeden Menschen, da er das Leben hat und erkoren hat, aus dem Grabe rufen. Er kann ihn aus der Inexistenz von wo auch immer holen durch sein Wort, weil er hat ja dieses Leben auf sich genommen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und so hört ein Adam und ein Abel und sie alle hören die Stimme Jesu, weil sie sind sein Leben und sie kommen zum Vorschein. Das ist so fantastisch, der Paulus hat das genauso gesehen im Kolosser 1, im ersten, im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1 sagt er, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Das heißt, wir sind seine Kinder geworden, wir suchen nicht mehr das Irdische. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, wenn unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, dann existieren wir, auch wenn wir schlafen. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Genau das ist es. Wenn wir in Christus sind, da Christus das Leben aller geworden ist, somit kann er das Leben eines jeden, hat er unter seiner Hand. Alles gehorcht seinem Wort. Er ist der zweite Adam und er ist unser Leben. Deshalb, wenn er erscheint in den Wolken des Himmels, wird er rufen und alle werden auferstehen, die ihm treu waren. Die anderen gottlosen Tod bleiben tot, ein Millennium entlang. Wir haben das gesehen, der Satan bleibt alleine auf der Erde und hat Zeit zum Nachdenken. Und dann kommt das dritte Kommen Christi und dann erst kommt die Auferstehung aller Gottlosen von Kain an. Alle, Kain hat sich nie bekehrt, Kain steht auf. Er steht nicht auf verherrlicht. Nun, denke ich, wird dennoch ein Unterschied sein von dem, wie ein Gottloser stirbt und wie er aufsteht. Weil er muss ja zum Gericht erscheinen. Und wenn du jetzt als Dementer stirbst, wie sollst du denn zum Gericht erscheinen? So nehme ich an, dass alle Menschen in einem Zustand wiederherkommen, wo sie fähig sind, das, wozu sie Gott gemacht hat, zu verstehen, auch zu verstehen. Weil es muss jeder, der aufersteht, zum Gericht. Er steht nur zum Gericht auf. Wozu würde Gott sie auferstehen lassen, wenn der Tod quasi eine natürliche Folge ist dessen, dass ich mich von Gott trenne? Nein, er ist keine natürliche Folge, aber auch die natürlichen Folgen und die nicht natürlichen Folgen hat alle Gott in seiner Hand. Der Gesetzgeber bestimmt die Konsequenz sowohl für das Gesetzeshalten als auch für das Gesetzesbrechen. Das kann nicht das Geschöpf tun. Ich hoffe, wir verstehen das. Deshalb gibt es ein Endgericht und dann jeder wird gerichtet entsprechend seinen Werken. So, lasst uns das vor Augen führen. Wir haben die Apostelgeschichte durchgenommen. Wir haben gesehen, wir haben einen Auftrag. Und wir befinden uns hier kurz bevor der Wiederkunft Jesu und wir sollen den Auftrag erfüllen. Die Staffel darf nicht mehr abgegeben werden. Wir wollen sie Christi überreichen als Lebendige, von denen 144.000, die die Staffel übergeben und umgewandelt werden in sein Ebenbild. Wir haben sie übernommen von den Aposteln und wir werden sie in die Hand unseres Erlösers geben. Und damit hat sich das Drama der Wiederherstellung des Menschen beendet. Möge uns Gott die Gnade geben, dass ein jeder von uns gefunden wird, ob unter denen, die verwandelt werden oder ob unter denen, die da auferstehen, aber dass er gefunden wird als gerecht, als jemand, der eins mit Gott ist, der aus ihm lebt, aus ihm und alles aus ihm heraustut und somit dann zum Leben kommen, zum wahren Leben, zum ewigen Leben, ohne Schatten, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Lug und Betrug. Was für eine Herrlichkeit erwartet den Gerechten. Möge uns Gott die Gnade geben, einem jeden von uns unter ihnen zu sein. Amen.